Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es wird uns gesagt in der Bibel, dass wir aus dem modernen babylonischen System der Sünde herauskommen müssen. Babylon wird in Offenbarung Kapitel 18 beschrieben und es wird gesagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an seinen Sünden und ihr nicht teilhaben müsst an seinen und ihren Plagen. Sie können das in Offenbarung 18 und Vers 4 nachlesen. Aber ich möchte hier eine Stelle aus dem Alten Testament zitieren, die gleiche Zeit, die gleiche Aufforderung beschreibt in Jeremia, Kapitel 51 und in Vers 6. Jeremia 51 und Vers 6. Flieht aus Babel und rette an jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Und dann auch in Vers 45, wo es heißt, ziehe aus von dort, mein Volk, und rette an jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Nun, wir sollen heute nicht jetzt buchstäblich die Welt räumen, das könnten wir ja nicht tun, aber wir sollten uns geistlich von den Ideen, den Philosophien, den Lehren, den Sünden dieser babylonischen Zivilisation entfernen. Und wir lesen ja auch in 2. Korinther, Kapitel 6 und Vers 17, das können Sie sich nachher noch einmal durchlesen, dass Gott uns sagt, ihr sollt nichts Unreines anfassen, sodass ihr teilhabt an der Gottfamilie. Gott sagt, dann werde ich euch annehmen als meine Söhne, als meine Töchter. Geistlich gesehen Unreines. Natürlich kann es auch physisch gesehen Unreines bedeuten, aber es geht um einen Abstand, um eine Trennung zwischen den Gedanken, den Philosophien, den Ideen dieser Welt und dem, was Gott uns vorschreibt. Aber das Problem ist natürlich, wir leben in dieser Welt und wir werden von dieser Welt beeinflusst, wie wir heute sehen werden, sehr stark beeinflusst. Und wir werden auch vielleicht dadurch ein wenig getäuscht, weil wir meinen, Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Aber wir müssen verstehen, dass Sünde betrügerisch ist. Die Bibel spricht von dem Betrug der Sünde. Und schauen wir uns Hebräer Kapitel 3 an und Vers 13, was das für Auswirkungen hat, haben kann für uns alle, wenn wir nicht aufpassen. Hebräer Kapitel 3 und in Vers 13. Er sagt, ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das ist nämlich ein fortschreitender Einfluss. Man fängt an zu sündigen, man betrügt sich selbst, man denkt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht, und man wird mehr und mehr verstockt gegenüber Gott und seinem Wort. Und immer wieder lesen wir diese Ermahnung und diese Situation wird beschrieben in Hebräer Kapitel 11. Aber hier war jemand, der dem widerstanden hat, widerstehen konnte, widerstehen wollte. Hebräer Kapitel 11 und angefangen Vers 24. Da lesen wir, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Das heißt hier in Vers 26, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Ein flüchtiger Genuss der Sünde. Ein vorübergehender Genuss der Sünde. Ja, die Sünde hat schon einen gewissen Genuss, sonst würde man ja nicht sündigen. Man denkt schon, ja, das ist irgendwo gar nicht so schlecht. Aber dieser Genuss, in Anführungszeichen, ist vorübergehend. Und dieser Genuss betrügt uns. Indem man glaubt, er dauere ewig. Man sündigt, weil man meint, ja, das ist jetzt eine wunderschöne, ewige, fortschreitende, positive Lebensweise. Und das ist der Betrug der Sünde, die uns etwas vormacht, die uns etwas vorgaukelt. Es kann zum Beispiel ein Vorgaukeln von physischen Dingen sein. Matthäus Kapitel 13 und Vers 22. Matthäus 13 und Vers 22. Da wird hier wiederum eine Warnung ausgesprochen von Jesus Christus in diesem Gleichnis von dem Sämann. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum, der sie betrügende Reichtum, der ihnen etwas vorgaukelt, die ersticken das Wort. Und dieser Mensch bringt keine Frucht. Dieser Reichtum betrügt uns. Man meint vielleicht auch, der wird ewig währen. Was sagt uns die Bibel? Wenn dir Reichtum zufällt, dann setze dein Herz nicht daran, denn der Reichtum kann Flügel bekommen und wegfliegen. Und von heute auf morgen ist er dann nicht mehr da. Alles das sind betrügerische Auswirkungen der Sünde, wenn man sich auf etwas anderes verlässt als auf Gott. Und wie gesagt, dies führt dazu, dass man mehr und mehr Gott in seinem Leben verleugnet. Jeremia Kapitel 9. Kehren wir kurz zu dem Buch Jeremia zurück. Jeremia Kapitel 9. Und Vers 5. Es ist alleshalben und allenthalben nichts als Trug unter ihnen, und vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Nein, man hat sich durch den Betrug der Sünde verstockt gemacht. Und dann kommt es dazu, dass man von Gott gar nichts mehr wissen will, wenn man weiterhin in seiner Sünde leben will. Jeremia 8 und Vers 5. Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irrgehen, Für und Für? Sie halten so fest am Trug, dass sie nicht umkehren wollen. Sie sind so sehr an diesen Betrug der Sünde gewöhnt, dass sie nicht zu Gott umkehren wollen. Und Gott fragt dann auch in Jeremia 31 und in Vers 22. Jeremia 31 und Vers 22. Wie lange willst du in die Irre gehen, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr wird ein neues im Lande schaffen, die Frau wird dem Manne umgeben. Aber schauen Sie, der Weg der Sünde ist ein Weg des Irrtums, wie wir gleich noch sehen werden. Er verhindert uns, eine richtige Beziehung zu Gott zu haben. Aber man wird betrogen, weil man meint, das ist alles kein Problem. Man kann ruhig ein bisschen rumhuren, man kann ruhig ein bisschen saufen, Drogen zu sich nehmen, andere schlimme Dinge tun. Das macht nichts. Vor allen Dingen, wenn man der Auffassung ist, egal was ich tue, ich bin sowieso schon gerettet, habe eine unsterbliche Seele, lebe für alle Zeit und Ewigkeit weiter, egal wie ich lebe. Einmal das Heil erlangt, immer das Heil erlangt und so weiter und so fort. Wie immer diese falschen Ideen da herum geistern. Sprüche, Kapitel 19 und Vers 3. Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre. Sie werden in die Irre geführt aufgrund ihrer eigenen Torheit, ihrer eigenen Unsinnigkeit. Und doch tobt sein Herz wider den Herrn. Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben, dass ich so leiden muss? Ja, hier sehen wir den Zusammenhang. Sprüche 20, Vers 17. Das gestohlene Brot schmeckt dem Manne gut, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Wo es heißt, das gestohlene Brot, kann es auch übersetzt werden, das Brot der Falschheit oder das Brot des Betrugs. Man nimmt Brot zu sich, betrügerisches Brot, das schmeckt ja gut. Sünde kann auch so verstanden werden, aber am Schluss bringt es ihm nichts ein, hat den Mund voller Kieselsteine, kann er gar nicht richtig essen irgendwo. Das bringt ihm dann Unbehagen, aber zunächst einmal meint man, das ist ja alles kein Problem. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 2 an. Eine Warnung von Paulus an uns alle, ob jung oder alt. Kolosser Kapitel 2 und Vers 8. Da heißt es, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Sie werden eingefangen, wie es hier heißt, durch Philosophie und leeren Trug. Nun, der Paulus, der wusste schon, wovon er sprach, denn zu seiner Zeit gab es ja auch diese griechischen Philosophen, die all diesen Mist, all diesen Blödsinn daher quasselten. Und die Menschen haben es akzeptiert. Wie sieht's heute aus? Die Kinder in unseren Schulen, die lesen Sartre, die lesen Nietzsche, Atheisten, Agnostiker, die von Gott nichts wissen wollen, nichts gewusst haben wollen. Sie lehren und bekommen gelehrt die gottfeindliche, diabolische Evolutionsidee. Die Idee, dass man aus einer Ursuppe heraus sich entwickelt hat und Gott hat damit gar nichts zu tun. Und wenn er das getan hätte, dann irgendwo ist es im totalen Widerspruch zur Bibel. Aber die Bibel, die kann man ja sowieso wegschmeißen. Das ist diese leere Philosophie, diese leere Trug, der heute den Kindern beigebracht wird. Viele Erwachsene glauben an diesen Mist, an diesen Unfug. Und mehr Beispiele könnte man heute ihnen geben, was die Philosophie für einen Schaden angerichtet hat. Das ist natürlich auch wiederum der Betrug der Sünde, der dahinter steckt. Lesen wir Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und Vers 22. Und aus alledem muss man herauskommen. Man muss sich von dem distanzieren, auch geistlich gesehen, mental gesehen. Man kann da nicht irgendwo mitmachen und sagen, ach ja, das kann man ja ruhig akzeptieren. Nein, das kann man eben nicht akzeptieren. Epheser 4 und Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Trügerische Begierden. Schauen Sie, die meisten Menschen wissen das natürlich nicht, dass sie trügerischen Begierden nachfolgen. Wie ich sagte, die können ruhig ein bisschen dies tun und jenes tun, macht ja nichts. Man kann auch auf andere Weise geschlechtlich verkehren, als wie es die Bibel vorgeschrieben hat, macht ja nichts. Man schadet ja niemandem. Zunächst einmal schadet man sich selbst. Und dann natürlich auch der anderen Person, mit der man es treibt. 1. Petrus 4 gibt uns eine weitere interessante Ergänzung zu dem, was wir gerade in Epheser 4 gelesen haben. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinne, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, Vers 3, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulichem Götzendienst. Die Zeit des Osterfestes ist nahe herbeigekommen. Wir haben auf unserer Webseite sehr viele Anmerkungen, Broschüren, auf Standing Watch oder auf Posten stehen, Programme über das heidnische Osterfest. Es ist ein heidnisches Osterfest, nichts Christliches. Es ist dabei in irgendeiner Form, was man dem zugutehalten könnte. Es ist total heidnisch. Es ist greulicher Götzendienst. Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens und sie lästern. Schauen Sie, das können Sie erwarten von denen, die der betrügerischen Begierde nachfolgen, die sich dem Betrug der Sünde ergeben haben. Das Problem ist auch unser Herz, unsere menschliche Natur, könnte man sagen. In Jeremia Kapitel 17, da wird etwas über das menschliche Herz gesagt. Jeremia 17, nun lesen wir Vers 9. Da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel 2017, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Aber andere Übersetzungen haben es hier, das Herz ist vor allem betrügerisch. Schauen Sie, es betrügt uns, es betrügt sich selbst, es ist empfänglich für Betrug, weil es selbst betrügerisch ist. Und nur Gott kann es heilen. Vers 10 sagt uns ja, ich, der Herr, kann das Herz ergründen oder auch heilen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wenn man sich nicht bekehren lassen will, wenn man weiterhin ein trügerisches, ein betrügerisches, ein verzagtes, ein trotziges Ding namens Herz haben will, nun gut, dann wird uns Gott insoweit vergelten nach den Früchten unserer Werke. In Psalm 95, lesen wir etwas weiteres über das menschliche Herz. Psalm 95 und Vers 10. Und es gibt viele, viele Stellen, die über das Herz berichten. Das gute Herz und das böse Herz. Der natürliche Mensch hat kein gutes Herz. Es mag vielleicht so aussehen, hin und wieder, aber im Großen und Ganzen eben nicht. Ein Herz, das in Rebellion sich befindet gegenüber Gott. Psalm 95 und Vers 10. 40 Jahre, sagt Gott, war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Auch hier der Irrweg, etwas, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Das Herz der fleischlichen Natur will immer den Irrweg und von daher, sie wollen Gottes Wege nicht lernen. Ach, hört mir doch auf mit Gott. Wie, was, wir sollen heute den Sabbat halten? Ah, ist doch alles so ein jüdischer Firlefanz. Oder wir sollen unreines Fleisch nicht essen. Ach, das ist doch alles so alte Marotten und so weiter und so fort. Das sind so die Entgegnungen, die man so hört, wenn man alles dies zum Ausdruck bringt. Sie können sich nachher eine Stelle in Obadja anschauen, in Vers 3, wo davon die Rede ist, dass der Hochmut unseres Herzens uns betrügt. Der Hochmut, man ist so hochmütig geworden, dass man in keinster Weise von Gott etwas wissen will. Und dann betrügt natürlich dieser Hochmut uns, weil wir dem Betrug der Sünde nachlaufen. Aber ich möchte hier Jakobus Kapitel 1 einmal anschauen, denn das Herz betrügt uns in vielfacher Weise, kann uns in vielfacher Weise betrügen. Jakobus Kapitel 1 und Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und er hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Mit anderen Worten, wenn Sie einhergehen und andere verklagen, falsche Anklagen über andere erheben und Sie meinen, das könnten Sie tun, um damit Gott zu dienen, was sagt Gott? Dessen Gottesdienst ist nichtig. Er betrügt damit sein Herz. Er betrügt damit seine Vorstellung, seine Idee. Man könne dies tun, man dürfe dies tun. Und natürlich, das Herz ist sehr empfänglich für solche betrügerischen Handlungen und Aktionen. Und so werden wir immer und immer wieder aufgefordert, sehr vorsichtig zu sein, dass wir uns nicht selbst betrügen. 1. Korinther, Kapitel 3. 1. Korinther, Kapitel 3. Und Vers 18, da wird es deutlich gesagt, niemand betrüge sich selbst. Und hier wird eine wichtige Aussage getroffen, wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, diese weltliche Philosophie annehmen zu müssen, diese Ideen der Evolutionskonzeption und alle diese falschen Ideen, die hier in dieser Welt herumgeistern, wie ich sagte, denn es ist ein Geist der Welt, der dies alles inspiriert und es ist nicht der Geist Gottes. Wer das meint, der werde ein Narr in den Augen der Welt, sodass er weise werde in den Augen Gottes, sodass er die Weisheit Gottes erkennt. Aber wer meint, er müsse weise sein in dieser Welt, in anderen Worten, den Ideen der Welt folgen, ja, der liegt total daneben. Aber er soll dann ein Narr werden in der Welt. Wie, was, der glaubt noch an diesen jüdischen Quatsch, würde man dann sagen? Ja, natürlich glauben wir daran. Wir glauben nicht daran, dass wir heidnische Feiertage wie Ostern oder Weihnachten halten sollen, dass wir Gottes Sabbat und Gottes heilige Festtage mit den Füßen treten sollen und können und dürfen. Und. Aber das ist Narrheit in den Augen der Menschen. Man soll sich nicht betrügen insoweit, dass man meint, man könne das ruhig tun. Man soll sich auch in anderer Form nicht betrügen. Und das wird in Jakobus Kapitel 1 zum Ausdruck gebracht. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern sonst betrügt ihr euch selbst. Viele, die hören uns zu. Die hören uns seit vielen Jahren zu. Ich sehe das ja auch an den Views. Tausende von Menschen hören sich unsere Programme an. Manchmal geht es in die Zigtausende. Ja, hören Sie, und das ist alles, was Sie tun? Oder tun Sie auch etwas danach? Wie viele von denen, die uns schon seit vielen Jahren zuhören, haben begonnen, den Sabbat auf richtige Weise zu halten, haben begonnen, die heiligen Tage zu halten, haben begonnen, aufzuhören, in einer sexuellen Unmoral zu leben, haben begonnen zu rauchen oder vielmehr das Rauchen abzustellen, haben begonnen, nicht mehr Drogen zu sich zu nehmen und so weiter und so fort. Ja, man betrügt sich selbst, wenn man zuhört, aber dann nicht danach lebt. Wenn Sie etwas erkannt haben in den Seiten der Bibel, dann erwartet Gott von Ihnen, dann verlangt Gott von Ihnen, dass Sie danach leben. Gott offenbart Ihnen Ihren Sinn für die Wahrheit. Aber er will, dass Sie auch danach tun. Ansonsten, wie es heißt hier, betrügen Sie sich selbst. Folgen Sie nach wie vor dem Betrug der Sünde. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 8. Auch hier wiederum eine sehr wichtige Stelle. Wenn wir sagen, wir, die wir bekehrte Christen sind, hier spricht Johannes bekehrte Christen an, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Dann betrügt uns die Sünde in uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Nein, wenn wir erkennen, dass wir Sünde haben, müssen wir sie bereuen. Und Christus, Gott der Vater, sind gerecht. Und sie werden uns unsere Sünden vergeben, wenn wir sie bereuen, wenn wir sie bekennen zu Gott. Aber einige, die sind so selbstgerecht, die meinen, sie hätten gar keine Sünde. Sie bräuchten das Opfer Jesu Christi gar nicht. Sie sind ja so gerecht schon. Sie tun ja nichts Falsches. Hiob hat das auch gedacht. Und seine größte Problematik war die Selbstgerechtigkeit, die er gar nicht erkannt hat. Aber es gibt eine interessante Parallelstelle, könnte man sagen, in Sprüche Kapitel 20. Sprüche Kapitel 20 und Vers 9. Denn das ist eine gefährliche Einstellung. Oh, ich habe gar keine Sünde. Ich brauche das Opfer Jesu Christi nicht. Wenn man so denkt, dann wird man sterben in seinen Sünden. Sprüche Kapitel 20 und Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und ich bin rein von meiner Sünde? Mit anderen Worten, ich habe das getan. Ich habe das selbst getan. Ich bin rein von meiner Sünde. Ich habe mein Herz geläutert. Es bedarf nicht des Opfers Jesu Christi. Und auch in Kapitel 30, Sprüche 30 und Vers 12. Es gibt ein Geschlecht, das sich rein dünkt und ist doch von seinem Schmutz nicht gewaschen. Das gibt's. Das darf es bei uns nicht geben. Wir müssen erkennen, dass wir Sünde haben. Wir müssen erkennen, wo die Sünde ist. Wir müssen uns abwenden von dieser Sünde. Wir müssen herauskommen aus der Sünde. Wir müssen sie vergeben bekommen. Sie müssen gelassen werden. Galater 6 und Vers 3 gibt uns einen weiteren Hinweis auf den Betrug der Sünde. Galater Kapitel 6 und Vers 3. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, wir sind nur etwas, wenn Gott uns aus diesem Schmutz der Welt herauszieht, um uns etwas zu machen. Um aus uns etwas zu machen. Aber das ist dann ein Verdienst von Gott und alle Herrlichkeit, aller Dank, alle Ehrfurcht gehört Gott. Aber wenn man meint, man sei etwas, obwohl man doch wirklich nichts ist, er betrügt sich selbst. Das kann man auch sehr leicht verstehen, wenn man den Betrug der Sünde sich anschaut. Diesen Hochmut, von dem wir eben sprachen. Da betrügt man sich selbst, denn in Gottes Augen sind wir nichts. Aber Gott will aus uns etwas sehr Wichtiges machen. Er will uns sogar dazu bringen, dass wir teilhaben werden an seiner Familie. Als wiedergeborene Geistwesen in seiner Familie. Aber wir müssen Gott allen Dank geben und ihn dies machen lassen durch uns. Wir müssen unseren Teil natürlich tun. Wir müssen willens sein, herauszukommen aus der Sünde. Und Christus führt uns heraus aus der Sünde, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihm folgen. Aber schauen Sie, das Problem ist, wir haben nach wie vor menschliche Natur. Und Paulus beschreibt dies deutlich in Römer Kapitel 7. Und er beschreibt auch diesen Prozess. Er beschreibt, dass er erkannte, was Sünde ist. Er erkannte, dass das Gesetz Gottes heilig, recht und gut ist und ihm sagt, was Sünde ist. Und was passiert? Was passiert? Römer 7 und Vers 11. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot, denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Sünde betrog mich, sagt Paulus. Ja, was meint er damit? Schauen Sie, Paulus erkannte das Gesetz. Der war ja im Judaismus groß geworden, mit all diesen falschen Ritualen und so weiter und so fort, aber er erkannte jetzt das Gesetz, das geistliche Gesetz. Doch die Sünde sagte ihm, du brauchst es nicht zu halten. Du kannst ruhig weiter so leben. Und sie betrog ihn. Und dann hat er zunächst einmal das nicht so richtig akzeptiert. Wie war das mit Eva? Satan sagte zu Eva, du brauchst Gott nicht zu gehorchen, du kannst ruhig von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Es wird dir nicht schaden, im Gegenteil. Es wird dir Heil bringen, es wird dir Verständnis geben. Und so sehen wir, dass der Weg der Sünde ein Irrtum ist, ein Irrweg ist, eine betrügerische Halluzination darstellt, eine Täuschung. Man lebt in Sünde und meint, man könne es tun, ohne die Konsequenzen dafür zahlen zu müssen. Man will diesen vorübergehenden Genuss der Sünde genießen haben oder genossen haben oder genießen. Man will einfach weiterhin auf falsche Weise leben. In 2. Petrus Kapitel 2, da lesen wir in Vers 15. 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 15. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre. Und sie folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Sieh, das sind Leute, die die Wahrheit erkannt haben, die aber dann die Wahrheit verlassen und dadurch in die Irre gehen und sich dadurch auf andere Dinge konzentrieren, auf diesen betrügerischen Reichtum, wie es heißt, auf den Lohn der Ungerechtigkeit. Der Bileam, der wollte ja belohnt werden mit harter Währung dafür, dass er da aufgefordert wurde, Israel zu verfluchen. Es ist dies ein Irrtum. Wo es hier heißt, sie gehen in die Irre, da schreibt die Elberfelder Bibel, die im Irrtum wandeln. Wandeln sie nach wie vor im Irrtum? Hatten sie einmal erkannt, was die Wahrheit ist? Haben sich wieder abgewendet durch den Betrug der Sünde? Haben sich dadurch verstocken lassen? Sind wieder auf den Weg des Irrtums geschlittert? Wenn sie das tun, wenn sie in die Situation stecken, kommen sie heraus, wenn sie zuhören sollten. Vielfach werden sie vielleicht gar nicht mehr zuhören, weil sie gar nicht mehr interessiert sind an dem, was Gott sagt. Aber wenn sie zuhören sollten, kommen sie heraus aus diesem Irrtum. Denn dieser Irrtum wird schreckliche Konsequenzen für sie haben. Wir lesen 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 15 bis 17. Erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Das kann man auch leicht tun. Man will ja nicht unbedingt das so akzeptieren, was Paulus sagt, dann verdreht man das ein bisschen. Ach ja, der Paulus, der hat ja gelehrt, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht, sagen einige. Sie tun dies zu ihrer eigenen Verdammnis. Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Ruchlose Leute, wir sollen uns nicht durch deren Irrtum beeinflussen lassen. Der Elberfelder Bibel schreibt, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen fortgerissen werdet. Wir sollen das genau Gegenteil tun. In Jakobus Kapitel 5, Da wird uns gezeigt, dass wir uns nicht durch diesen Irrwahn dieser ruchlosen Leute beeinflussen lassen sollen, sondern was sollen wir tun? Jakobus Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, besser hilft bei der Bekehrung mit, denn es ist Gott, der einen bekehrt, aber man kann seinen Teil tun, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg. Schauen Sie wiederum, die Sünde ist ein Irrweg. Die Sünde betrügt uns zu meinen, der Irrweg sei der richtige. Aber wer einem hilft, diesen Irrtum zu verstehen, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Man soll denen helfen, wenn man ihnen helfen kann, die abirren von der Wahrheit, die diesen Irrweg der Sünde gehen. Aber schauen Sie, manchmal wollen die sich gar nicht helfen lassen. Dann kann man auch nicht viel tun. Man kann für sie beten, natürlich. Aber wenn sie jedweden Rat, jedwede Hilfe ablehnen, wenn sie sagen, nein, ich will diesen Weg gehen, als junges Mädchen, man will die Pille nehmen, sodass man dann sexuelle Unzucht begehen kann, oder als junger Mann, ich will halt diese Kondome nehmen, sodass ich also sexuelle Unzucht begehen kann und keiner kann mir sagen, wie ich leben soll, ja. Dann ist natürlich die Verantwortung bei denen, die auf diese Weise leben wollen. Wir finden eine interessante Gegensätzlichkeit in 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 6. Auch das ist wichtig. Viele hören uns zu. Hören Sie uns wirklich zu? Wir sind von Gott, sagt Johannes. Sagen wir Ihnen. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Der mag vielleicht zuhören. Aber Christus sagt, achtet darauf, wie ihr hört. Da geht's ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Und er sagt, und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, auch Sie brauchen die Gebote nicht zu halten, Johannes sagt, er ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Und wie viele heute lehren, dass man die Gesetze Gottes nicht mehr zu halten braucht. Ganz besonders nicht den Sabbat, was das Gesetz ist, das die Spreu vom Weizen trennt. Denn wer den Sabbat bricht, obwohl er zunächst einmal erkannt hat, dass der Sabbat zu halten ist, der befindet sich wiederum auf dem Weg der Sünde, auf dem Betrug der Sünde, auf diesem Irrweg. Im Judasbrief lesen wir Vers 11. Judas und Vers 11. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains, der seinen Bruder Abel erschlug, und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes Willen, ja, und kommen um in dem Aufruhr von Korach, der sich gegen Mose empörte, und dann er und seine Familie und alle seine Freunde, die mit ihm waren, wurden dann von der Erde verschlungen. Schauen Sie, es heißt sogar, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, prassen mit euch ohne Scheu. Sie sind scheinbar auch für eine Zeit lang am Laubhüttenfest zugegen. Aber mit einer falschen, absolut total falschen Motivation und Einstellung. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 9. 1. Korinther 6 und Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuschet euch nicht. Täuschet euch nicht. Man kann auch übersetzen, irrt euch nicht. Oder lasst euch nicht betrügen von der Sünde. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Es geht hier um praktizierende Homosexuelle in ihrer diversen Form. Noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Irrt euch nicht, lasst euch nicht verführen. Meint nicht, man kann so leben und gleichwohl kann man das Reich Gottes auf diese Weise ererben. Und das wird wiederholt, diese Aufforderung, sich nicht täuschen zu lassen, sich nicht irren zu lassen oder nicht zu irren, sich nicht betrügen zu lassen. In 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15, die Verse 33 und 34. lasst euch nicht verführen. Irrt euch nicht. Täuscht euch nicht. Lasst euch nicht betrügen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande, sagt Paulus. Hier spricht die Gemeinde an in Korinth und sagte ihnen, einige von euch, die wissen nichts von Gott. Ich sage euch dies zu eurer Schande, denn ihr lasst euch durch andere beeinflussen und schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn sie nach wie vor mit anderen zusammen sind, die Drogen nehmen, die rauchen, die kiffen, die saufen, die in Unzucht leben, dann werden sie davon beeinflusst werden. Galater Kapitel 6, die Verse 7 bis 8. Irrt euch nicht, täuscht euch nicht, lasst euch nicht betrügen, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, auf seine fleischliche, menschliche Natur, wer dem Betrug der Sünde folgen will, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das sind die beiden Gegensätze, der Geist der Wahrheit, der Geist des Irrtums, der Lebensweg der Gerechtigkeit, der Lebensweg der Sünde. Sie haben die Wahl, Sie können sich entscheiden. Ich meine, Gott hat Ihnen diese freie Entscheidungsbefugnis gegeben, aber er will natürlich, dass Sie sich auf richtige Weise entscheiden. Er will ja nicht Ihr Verderben, er will ja, dass Sie herauskommen aus diesem falschen, dreckigen Lebensweg der Sünde und der Gerechtigkeit nachfolgen. Und wir müssen begreifen, dass Menschen uns durch Betrug verführen und in die Irre leiten können. Das müssen wir verstehen. Denn es ist nun so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Satan beherrscht ist. Und wir müssen Satan widerstehen und wir müssen dann auch den Menschen widerstehen, die von Satan beeinflusst sind. In Jeremia Kapitel 50 greift Gott die Geistlichen, die Prediger, die Pasteure der Welt an, die ihre Aufgabe in totaler Missachtung seiner Vorschriften verleugnet haben. Jeremia Kapitel 50 und Vers 6. Denn mein Volk war eine verlorene Herde. Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen lassen, dass sie über Berge und Hügel gegangen sind und ihren Ruheplatz vergaßen. Die haben sie verführt, diese Pasteure, die ihnen weismachen wollen, sie bräuchten das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten, sie brauchten den Sabbat nicht mehr zu halten, sie brauchten die heiligen Festtage nicht mehr zu halten, sie sollen stattdessen Weihnachten, Ostern, Halloween und diese anderen scheußlichen heidnischen Festtage halten. Sonntag anstelle des Sabbats. Sonntag, ein Tag, der dem Heidengott gewidmet war. Immer schon. Der Tag der Sonne, der heidnischen Sonnenanbetung. Sie haben das Volk in die Irre gehen lassen, haben sie nicht aus dieser irrenden, betrügerischen Sünde herausgeholt. Und 2. Timotheus Kapitel 3 sagt ganz eindeutig, wie das enden wird. 2. Timotheus 3 und Vers 13. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und sie werden verführt. Sie lassen sich selbst verführen von dem Betrug der Sünde, verführen andere, dem Betrug der Sünde nachzufolgen und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Und sie müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Sie müssen zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, genug ist genug, ich will raus aus diesem Morast, aus diesem Dreck, aus diesem Schmutz. Epheser Kapitel 4 und Vers 14. Epheser Kapitel 4 und Vers 14. Wir sollen nicht mehr unmündig sein. Und Christus hilft uns dabei durch seine Kirche, wenn Sie angefangen zu lesen in Vers 11. Wir sollen nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Jetzt kommt da einer daher mit einer anderen Theorie über irgendwas und dann wird dann drüber gequatscht und dann wird dann irgendwie, das hört sich irgendwo interessant an, nicht wahr? Unwahrscheinlich, was manchmal so vonstatten geht. Aber es geht hier, wie ich sagte, durch das trügerische Würfeln der Menschen. Die werfen so die Würfel und wissen selbst nicht unbedingt, was dabei rauskommt. Aber es geht um arglistige Verführung. Man muss sich davor in Acht nehmen. Man sollte sich an solchen Diskussionen in keinster Weise überhaupt beteiligen. 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11. Und in Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel. Betrügerische Arbeiter. Sie verstellen sich als Apostel Christi. Und natürlich ist es Satan, der dahinter steckt, und darauf werden wir gleich eingehen. Aber die verstellen sich als Diener Gottes. Die kommen damit sehr viel angeblicher Demut einher. Und sie lehren ihnen Falsches. Und sie müssen das verstehen, dass sie dem Betrug der Sünde huldigen und ihnen diesen Betrug der Sünde mitteilen. Wenn sie ihnen sagen, die Gesetze sind abgeschafft, dann verleiten sie sie zur Sünde, dann lehren sie die Sünde. Leute schreiben mir, dass sie nach wie vor am Sonntag in die Kirche gehen, obwohl sie erkannt haben, dass der Sabbat zu halten ist. Ja, was für ein Unsinn ist das? Was hat die Gerechtigkeit zu tun mit der Ungerechtigkeit? Schauen wir uns 2. Petrus an. Vers 18. 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 18. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Die kommen daher in demütiger Haltung und lehren ihnen stolze Worte. Ja, ich habe ja die Weisheit Gottes empfangen. Oder ganz schlimm wird's, wenn jemand von sich behauptet, der Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein, und dann Lehren verbreitet, die dem, was die Bibel sagt, total entgegengesetzt sind. Das sind Worte, hinter denen nichts ist. Und sie locken durch ausschweifende, fleischliche Begierden diejenigen an, die gerade erst denen entronnen waren, die im Irrtum leben. Und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Schauen Sie, sie reizen die, die im Irrtum ihr Leben führen, sodass sie auch weiterhin ihr Leben im Irrtum führen. So wird es in einigen Bibelübersetzungen dargestellt. Die haben gerade diesen Irrtum überwunden, und werden jetzt von den Menschen dazu gebracht, wieder hineinzuschlittern in diesen Irrtum. Deswegen, schlechter Umgang, der hat Einfluss auf gute Sitten. Aber letztendlich ist es natürlich Satan, der dahinter steckt. Satan, der Gott dieser Welt. Satan, der, wie es hier heißt, die ganze Welt verführt. Offenbarung 12, Vers 9 sagt ihnen dies. Und zwar verführt er sie durch falsche Lehren, durch falsche Handlungen, durch falsches Tun, aber eben auch durch falsche Lehren. Und er verführt uns auf mannigfache Weise. Er verführt uns, seinen Weg der Sünde und des Irrtums zu gehen. Diese betrügerische Lebensweise weiterhin zu praktizieren. Sie können auch nachher in Offenbarung 20, die Verse 7 bis 8, durchlesen. Es geht um eine Zeit, wenn Satan, der ja für 1000 Jahre im Gefängnis sein wird, zu Ende dieser 1000 Jahre entlassen wird aus dem Gefängnis, um noch einmal hinausgehen zu können, um die Menschen zu verführen. Um ihnen die Gelegenheit noch einmal zu geben, sich zu entscheiden, entweder für Gott oder für Satan. Und viele, viele, viele werden Satan folgen. In welcher Weise verführt Satan die Menschen? Indem er ihnen suggeriert, Krieg führen zu können. Und er verführt sie zum Krieg. Schauen Sie, das Kriegführen der Menschen ist eine Sünde, die dem Willen Gottes in totalster Weise entgegengesetzt ist. Auch daraus müssen sie herauskommen. Sie können nicht nach wie vor meinen, dass sie Krieg führen können in dieser Welt oder sogar dem Krieg, wenn sie es selbst nicht tun, aber insoweit dann propagieren. Sie spielen damit Satan direkt und klar in die Hände. Aber ich möchte hier eine Stelle in 1. Mose vorlesen, die Konsequenzen hatte für die gesamte Menschheit. 1. Mose, Kapitel 3 und Vers 13. Denn es war ja nun Eva, die Satan glaubte, die von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Und dann hat Gott sie gefragt, ja, warum hast du das getan? Vers 13, in 1. Mose 3. Und da sprach Gott, der Herr, zur Frau, ja, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Die Schlange, Satan, hat sie angelogen, hat ihr den Betrug der Sünde schmackhaft gemacht und dann aß sie. Parallel dazu 1. Timotheus, Kapitel 2. Macht Satan ihnen den Betrug der Sünde schmackhaft, sodass auch sie essen von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, der Selbstbestimmung, was gut und böse ist. Obwohl Gott ihnen gesagt hat, nein, ich bestimme für sie und ich erkläre ihnen, was gut und böse ist. 1. Timotheus 2 und in Vers 14. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Der Adam, dieser Schlappschwanz, der hat einfach dann der Frau nachgefolgt, ist ihr nachgefolgt, obwohl er gar nicht mal verführt war. Nun, die Frau war verführt, sie war betrogen worden von Satan, aber letztendlich hatte das auch nicht allzu viel geholfen. Nicht wahr? Sie wusste ja ganz klar, dass Gott gesagt hatte, tut es nicht. Und sie hat es doch getan. Also solche Rechtfertigungen helfen an sich da nicht. Wenn man sich rechtfertigen will vor Gott und sagen, ja, ich habe das getan, weil. Obwohl Gott sagte, nein, du tust es nicht, das ist verkehrt, wenn du das tust. 2. Korinther 11 und Vers 3. 2. Korinther 11 und Vers 3. Ich fürchte aber, sagt jetzt hier Paulus, wiederum spricht er die Korinther an, die Korinther Gemeinde, die Kirche Gottes in Korinth. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, betrog, mit ihrer List, mit ihrer Arglist, mit ihrer Schlauheit, ihrer Gerissenheit, ihrer Durchtriebenheit, alles dies kann das Wort bedeuten, so auch eure Gedanken, zunächst einmal fängt es mit den Gedanken an, abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Und dann sagt er hier, wenn jemand kommt, einen anderen Jesus predigt, dann akzeptiert er es. Wenn jemand kommt, ein anderes Evangelium predigt, dann akzeptiert er es. Man wird abgewendet von der Wahrheit. Warum? Weil es Satan, der Teufel ist, der andere dazu bringt, uns zu verführen, uns zu betrügen. Wir müssen aufpassen. Wir sollen herauskommen aus diesem falschen Lebensweg der betrügerischen Sünde. Wir sollen herauskommen. Und diese betrügerische Sünde, die wird auch durch Sauerteig symbolisiert. Und Sauerteig kann auch auf gute Weise symbolisieren. Es bezieht sich sogar auch einmal auf das Reich Gottes. Aber es geht hier um die Sünde, denn die Praxis ist die, ein wenig Sauerteig kann sehr viel Auswirkungen haben. In diesem Falle, wenn es um Sünde geht, schlechte Auswirkungen. Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8 und Vers 15. Und Jesus gebot ihnen und sprach, merket auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Warum? Was ist hier gemeint, wenn er vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes warnt? Nun schauen wir uns Markus Kapitel 3 und Vers 6 an, um zu sehen, was die Pharisäer und die Jünger des Herodes vorhatten. Markus 3 und Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Die hatten schon diesen Plan, Christus umzubringen. Und dieser Plan würde sich erweitern, würde mehr und mehr Menschen umfassen, sodass am Schluss alle schrien, kreuzigen, kreuzigen. Er sagt, habt Acht, dass ihr euch in solcher Weise nicht beeinflussen lasst. Dann in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 und in Vers 6. Jesus sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann auch in Vers 12 heißt es: Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes. Darum ging es jetzt in diesem Zusammenhang nicht, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Was war die Lehre? Nun, die hatten viele falsche Lehren, klar. Aber worum ging es hier in diesem Zusammenhang? Ähnlich wie, was wir gerade von den Pharisäern und den Anhängern des Herodes gelesen haben. Denn in Johannes Kapitel 11, und lesen wir angefangen in Vers 45. Johannes Kapitel 11, Vers 45. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, die glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch hat viele oder tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Und einer aber sprach von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahre Hohepriester war, der sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk alleine, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an aber war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Schauen Sie, obwohl er jetzt prophezeite unter göttlicher Inspiration, obwohl er das gar nicht wusste, seine Idee war die: Wir können jemanden töten, um damit anderen zu helfen. Das war diese falsche Lehre. Das war der Sauerteig der Pharisäer und auch der Sadduzäer. Das ist etwas, was heute nach wie vor gang und gäbe ist. Oh, man muss jemanden töten, um anderen zu helfen. Das rechtfertigt den Krieg, das rechtfertigt Abtreibung, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und so weiter und so fort. Man kann in Notwehr oder auch im Notstand töten, man kann einen umbringen, damit er niemand anderen tötet und so weiter und so fort. Eine falsche Lehre. Sie haben nicht das Recht, jemand anderen zu töten. Es ist alleine das Recht Gottes, dies zu tun. Er hat ihnen das Leben geschenkt und er ist derjenige, der bestimmt, wann ihr Leben aufhört. Und dann schauen wir uns eine weitere Stelle des Sauerteigs an, denn diese Lehre kann natürlich unglaubliche Ausmaße gewinnen, wie sie es getan hat, in Lukas Kapitel 12. Lukas 12 und Vers 1. Unterdessen kamen viele tausend Menschen zusammen, sodass sie einander fast niedertraten. Und da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Das ist die Heuchelei. Die tun gut. Die geben sich als Diener Gottes aus. Und sie heucheln dabei, denn sie sind es in Wirklichkeit ja gar nicht. Sie lehren vielleicht auch anderen, so und so zu leben und leben selbst so nicht. Aber schauen wir uns einmal die Heuchelei der Lügenredner genauer an in 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Ein Abfall von der Wahrheit ist prophezeit. Dieser Abfall findet zurzeit schon statt. Er hat schon seit vielen Jahren stattgefunden. Er wird auch weiter stattfinden und größer werden. Und viele werden abfallen von der Wahrheit in Gottes Kirche. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Die sind verstockt, so verstockt durch den Betrug der Sünde, dass sie in keinster Weise überhaupt mehr scheinbar erkennen, wie verderblich sie sind in ihren Lehren. Aber es ist die Heuchelei der Lügenredner. Und die Pharisäer, die versuchten Gott, sie versuchten Christus, sollte ich sagen. Man kann ja Gott nicht versuchen, man kann Gott auf die Probe stellen, aber Jakobus sagt, aber Jesus war ein Mensch. Und sie versuchten Christus, um ihn dazu zu bringen, zu sündigen. Das war der Witz des Ganzen. Das wollten sie bewerkstelligen. Sie wussten vielleicht nicht unbedingt genau, warum das so wichtig war, aber Jesus Christus wusste es und Satan, der Teufel, wusste es. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 11, das war immer und immer wieder ihr Ziel, ihre Absicht. Lukas Kapitel 11 und in Vers 53. Und als er von dort hinausging, da fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und ihm mit vielerlei Fragen zuzusetzen und belauerten ihn, ob sie etwas aus seinem Munde erjagen könnten. Etwas vielleicht, was falsch war. Eine Basis für ihre Anklagen gegen Jesus. Das war die Heuchelei. Kommt jemand zu ihm und sagt, auch guter Meister, ich weiß, du bist ein Mensch, der sich von keinem irgendwie loben lässt und so weiter und so fort. Und Jesus sagte, du Heuchler, warum versuchst du mich? Nun, etwas Sünde ist okay, nicht wahr? So ein bisschen Sünde, das ist ja irgendwo zu akzeptieren. Aber was lesen wir? Wir lesen, dass ein wenig Sauerteig, symbolisch jetzt für Sünde, den ganzen Leib durchsäuert. Den ganzen Leib, das kann die Kirche Gottes bedeuten. Dieser Einfluss, dieser negative, verderbliche Einfluss auf andere. Es kann aber auch auf sich auf den eigenen Leib beziehen, seinen eigenen Körper. Wenn man diesen Sauerteig duldet in seinem eigenen Körper, in seinem eigenen Leben, dann kann es dazu kommen, dass das gesamte Leben dann durchsäuert wird von dem Betrug der Sünde. 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5. Die Verse 1 bis 8. Hier ist ein Beispiel, wo die Kirche so tolerant sein wollte, die Mitglieder der Kirche in Korinth, dass sie eine offensichtliche, eklatante Sünde nicht nur duldeten, sondern sich auch noch rühmten darüber, wie doch liberal sie waren. 1. Korinther 5 und Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden es gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Kann die Schwiegermutter gewesen sein, kann vielleicht sogar die eigene Frau des Vaters gewesen sein, die eigene Mutter. Und ihr seid aufgeblasen, seid nicht viel mehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch, den verurteilt, der solches getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen dem Satan übergeben, in anderen Worten ihn hinauswerfen in die Welt, zum Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Mit anderen Worten, hoffentlich kommt er dann zur Besinnung und sieht, was für ein Unrecht er getan hat. Es ist nicht gut, Vers 6, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Die haben die Tage der ungesäuerten Brote gehalten, physisch gesehen, aber in geistlicher Hinsicht nichts begriffen. Denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, das Fest der Tage der ungesäuerten Brote, nicht mit dem alten Sauerteig, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, mit Antworten hier wiederum eine Symbolik für den Sauerteig, Bosheit, Schlechtigkeit, sondern ihr sollt ihn halten mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Nicht der Heuchelei, nicht der Lügenredner, sondern mit Lauterkeit und Wahrheit, nicht Lüge. Darum geht es hier. Wenn die Tage der ungesäuerten Brote damals gehalten wurden, wie sie heute gehalten werden sollen von wahren Christen, sollen wir es mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit tun, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit. Es war ein falsches Rühmen hier. Es ging um die Sünde. Man hat sich der Sünde, dem Betrug der Sünde ergeben, hat sich auch noch dafür gerühmt, dass man so tolerant war, so liberal. Galater Kapitel 5, die Verse 7 bis 10. Er sagt, ihr lieft so gut. Jetzt spricht er die Galater an, die Gemeinde in Galatien. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer es wolle. Schauen Sie auch hier wiederum. Man soll sich durch andere nicht irre machen lassen. Man soll sich nicht abwenden lassen von dem wahren Weg. durch den Betrug der Sünde diesen Irrweg zu beschreiten. Und wer da verantwortlich ist dafür, dass man andere beeinflusst, dies zu tun, der wird sein Urteil tragen, wie Paulus sagt. Aber letztlich ist es so, dass es Gott sein muss, der uns unseren Irrtum zeigen wird. Und ich meine, er benutzt natürlich seine Kirche dazu. Er benutzt uns heute dazu. Er benutzt diese Predigt dazu, um ihnen vielleicht ein wenig deutlicher zu machen, wo sie diesen Irrweg der Sünde gehen, diesen Betrug der Sünde sich verschrieben haben. Er will, dass sie sich befreien von dem Irrtum der Sünde, dass sie herauskommen aus diesem Irrweg. In Matthäus Kapitel 22 wird auch deutlich, wie man zunächst einmal in diesen Irrtum hineingeschlittert ist und was man tun muss, um herauszukommen aus diesem Irrweg. Matthäus 22 und in Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, ihr befindet euch im Irrtum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Schauen Sie, zunächst einmal müssen Sie wissen, was die Bibel Ihnen sagt, was Gott in seinem Wort Ihnen lehrt. Sie müssen dies verstehen. Aber dann müssen Sie auch die Kraft Gottes verstehen, mit anderen Worten, dass Gott ein Gott der Wunder ist, dass Gott die Kraft hat, Wunder zu wirken, dass Gott Ihnen helfen kann, herauszukommen aus diesem Morast, diesem Dreck der Welt und den wahren Weg zu gehen. Einige sagen, ja, ich würde das niemals tun können. Auf sich gestellt natürlich nicht. Aber Gott ist da, Ihnen zu helfen. Aber ihr irrt sehr, sagt Christus, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes erfahren habt, erfahren wollt. Verstockt seid im Betrug der Sünde, sodass ihr weiterhin in den Irrweg gehen wollt. Ihr wollt nicht umkehren, wie wir gelesen haben. Ihr wollt nicht Gott kennenlernen. Schauen wir uns Psalm 19 an. Psalm 19 und Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlt, sagt David. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Aber interessant ist auch, wie es übersetzt werden kann, wie einiges übersetzen und übersetzt haben, wo es hier heißt, wer kann merken, wie oft er fehlt, schreiben einige, wer kann seine Irrtümer verstehen? Schauen Sie, es ist Gott, der Ihnen den Sinn eröffnen muss für die Wahrheit und für den Irrtum, sodass Sie den Irrtum in sich verstehen können und sodass Sie dann, wie es hier heißt, sich an Gott wenden können, sodass er Ihnen die Sünden, die vielleicht noch verborgen waren, zunächst einmal, die Sie dann erkannt haben, dass er Ihnen die vergeben kann. Im Psalm 119 und Vers 67, da wird noch etwas mehr gesagt. Psalm 119 und Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, da irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Manchmal bedarf es Gottes Eingreifen in unser Leben. Und zwar in einer solchen Weise, dass unser Hochmut in Demut verwandelt wird. Denn solange wie man diesen Hochmut hat, da irrt man. Da befindet man sich nach wie vor auf dem Weg des Irrtums, diesem Irrweg. Aber wenn Gott eingreift und wenn Sie ihn akzeptieren, wenn Sie erkennen, dass Gott in Ihrem Leben wirkt, dann können Sie diesen Irrtum ablegen. Und dann können Sie das Wort Gottes halten. In 1. Petrus Kapitel 2, da werden wir beschrieben, wie wir alle waren, bevor wir von Gott berufen wurden, bevor wir die Wahrheit erkannt haben. Auch das gewaltige, das wichtige, unvergleichliche Opfer von Jesus Christus. In 1. Petrus 2 und in Vers 25. Das heißt, dass wir alle wie die irrenden Schafe waren. Sie können vielleicht die Stelle selbst finden. Ich habe sie in der Predigt, die Sie gestern gehört haben, noch erwähnt. Wir waren alles irrende Schafe. Aber wir sind jetzt bekehrt worden zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater. Bleiben wir bei dieser Bekehrung? Hören wir auf, irrende Schafe zu sein? Kommen wir heraus aus der Sünde? Zum Abschluss eine sehr wichtige Passage in Römer Kapitel 8, angefangen Vers 3. Römer Kapitel 8 und Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, durch ihr Fleisch, durch mein Fleisch, wir waren nicht in der Lage, von uns heraus das Gesetz zu halten. Aber das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, indem dass Jesus Christus in uns lebt, indem dass er sein Leben in uns lebt. Und wenn wir sündigen, wenn wir straucheln, können wir Vergebung für Sünde erlangen. Die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, nein, wir haben die Lebensweise des Betruges der Sünde abgelegt, sondern wir wandeln nach dem Geist. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, oder die Lutherbibel 2009 sagt, im Geist, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Hier eine sehr wichtige Definition eines wahren Christen. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Da kann man noch so oft von sich behaupten, ein Christ zu sein. Wenn Jesu Geist nicht in uns wohnt oder zumindest dabei ist, uns zur Wahrheit zu führen, uns zur Taufe zu führen, sodass wir ihn erhalten können, dann gehören wir ihm nicht an. Und dann jetzt zum Abschluss Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Der Sünde sollt, ist der Tod. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das müssen wir tun. Das ist die einzige Weise, wie wir herauskommen können aus dem Weg der Sünde, aus diesem Betrug, diesem Irrweg, diesem Irrtum. Wir müssen es durch den Geist Gottes tun. Es muss Jesus Christus sein, der es durch uns und mit uns tut. Aber wir müssen ihn gewähren lassen. Wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen, als damals die Israeliten aus Ägypten herausgewandert sind, wir müssen das Herauswandern tun. Es war natürlich Gott letztendlich, der sie herausführte. Aber so müssen wir herauskommen aus der Sünde, und zwar, wir müssen uns bestreben, und unser Bestreben muss sein, herauszukommen aus der Sünde, wo immer wir ihr begegnen, uns nicht beeinflussen zu lassen von anderen. Auch egal, wer es sein mag. Uns nicht von uns selbst betrügen zu lassen durch unser Herz, das uns einreden will, ja, okay, das kann man ruhig tun. Durch Satan, den Teufel, der uns einreden will, das ist kein Problem. Gott liebt euch so oder so. Wir können ruhig sündigen, so oft wie wir wollen. Nein, herauskommen aus der Sünde, das ist das, worum es geht. Lassen wir uns nicht verführen durch den Betrug der Sünde, sondern lassen wir erkennen, und wir müssen erkennen, was die Wahrheit ist und der Irrtum. Und wir müssen uns für die Wahrheit entscheiden. Und dann werden wir letztendlich im Reich Gottes sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, um uns als bekehrte Christen zu verwandeln, zu Gottwesen in der Familie Gottes. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.